mal abgesehen davon, dass das ja auch damit zusammenhängt, welche Familienbilder wurden transportiert, aber auch welche Bilder aus dem Osten sozusagen wurden transportiert beziehungsweise eben nicht dargestellt. Ich habe mich schon dann frühzeitig gefragt, warum findet das, was mich umgibt, nirgendwo statt? Wir sind halt mit Eltern aufgewachsen und mit Abendbrotgesprächen, wo es darum ging, wie kriegen unsere Eltern möglichst schnell einen neuen Job, weil sie nun mal gerade arbeitslos geworden sind. Das Gebiet der ehemaligen DDR war das Gebiet von allen Gebieten sozusagen in Osteuropa, die Sowjetunion war ja dann auch passé, was am meisten mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte. Also da, wo wir 3,3 Millionen Arbeitsplätze noch hatten, um 90 herum, hatten wir dann auf einmal 600.000. Du hast ein totales Ungleichgewicht zwischen einerseits der Bevölkerungsbeteiligung ostdeutscher Biografien und dem, wie sich das widerspiegelt in den Machteliten und Chefsesseln des heutigen Deutschlands.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin and Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Marieke Reimann. Sie ist Journalistin, Autorin und eine der prägnantesten Stimmen, wenn es um ostdeutsche Perspektiven, Repräsentation und gesellschaftliche Teilhabe geht. Geboren in Rostock, aufgewachsen in der Nachwendezeit, setzt sie sich seit Jahren dafür ein, dass ostdeutsche Biografien sichtbarer werden. In den Medien, in der Politik, in unserer Erinnerungskultur. Denn auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung bestehen tiefgreifende Unterschiede zwischen Ost und West, die nicht nur gefühlt, sondern auch messbar sind. Ich wollte von ihr wissen, warum so viele strukturelle Ungleichheiten bis heute bestehen, wie man ihnen begegnen kann und was es bräuchte, um wirklich auf Augenhöhe zusammenzuwachsen. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Marieke, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können, um über Ostdeutschland zu sprechen, um über Vereinigung zu sprechen, um über Differenzen zu sprechen, Prägungen und vielleicht auch ein bisschen über transgenerationale Traumata. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir sind ja beide quasi eine Generation und fast gleich alt.
Sind wir?
Ja.
Ich weiß nicht, wie alt du bist.
Ein Jahr älter als ich.
Ach so,
tatsächlich.
Oh, verdammt.
Aber ich glaube gar kein ganzes. Du okay. Müsstest nochmal genau nachschauen. Aber genau. Aber das heißt, wir sind ja in dieser deutschen Geschichte und auch in dieser Wiedervereinigungsgeschichte haben wir das ja alle beide ungefähr gleich mitbekommen, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich so als klassischer Wessi in München und du als geborene Ostdeutsche. Wann hast du eigentlich zum ersten Mal realisiert, dass es das überhaupt gibt? Also, dass da überhaupt eine Unterscheidung war und vielleicht auch kulturell irgendwie noch ist, weil wenn man erstmal so aufwächst, denkt man sich ja wahrscheinlich, also reflektiert man das ja nicht, man kennt ja nur den Status quo und wo man da so reingeboren wird und denkt jetzt da nicht so wahnsinnig drüber nach erstmal.
Es gibt zwei einschneidende Punkte sozusagen in meiner Realisation, dass da irgendwie was stattgefunden hat. Ich erinnere mich gut daran, dass meine Mutti hat mich immer aus der Krippe abgeholt und dann später aus dem Kindergarten, mich und meine Schwester. Und ich erinnere mich gut daran, dass plötzlich, wir sind nämlich immer danach zu so einem Backstand gegangen und da habe ich meistens ein Rosinenbrötchen gekriegt. Und das gab es dann nicht mehr jeden Tag, weil auf einmal das Rosinenbrötchen sehr viel teurer wurde. Und ich das als Kind sozusagen überhaupt nicht verstehen konnte, warum ich jetzt nicht jeden Tag noch irgendwie ein Brötchen mupfeln darf, bevor ich nach Hause gehe. Meine Mutter meinte dann, also ich paraphrasiere jetzt, ihre genauen Worte weiß ich natürlich nicht mehr, aber dass das mit der Wende zusammenhängt und mit der Wiedervereinigung jetzt alles teurer sei. Und ich erinnere mich daran, dass ich vor dem Fernseher sitze und versuche meiner sehr kleinen Schwester zu erklären, warum das Sandmännchen jetzt zu einer anderen Sendezeit kommt und der Sender anders heißt. Und da habe ich gesagt, ja, das hängt damit zusammen, dass es in DDR nicht mehr gibt, dass jetzt das Sandmännchen zu einer anderen Uhrzeit kommt. Also das sind die zwei Dinge, an denen ich sozusagen als sehr kleines Kind, ich bin ja 87 geboren, das sozusagen als erstes gemerkt habe. Viel später und dann als Heranwachsender habe ich es natürlich an anderen Dingen gemerkt. Wir waren ein Haushalt, in dem meine Mutter zwar sozusagen wenig Geld zur Verfügung hatte, aber das Geld, was wir zur Verfügung hatten, war für Medien da oder für Bildung, sag ich mal. Und wir hatten eine Lokalzeitung, wir hatten auch den Spiegel. Und ich habe immer festgestellt, dass das, was im Spiegel steht oder was auch abends in der Tagesschau kam, wenig mit der Realität zu tun hatte, was sozusagen meine Realität war, nämlich aufzuwachsen in einer Platte in Rostock mit einer alleinerziehenden Mutter, die zum Teil zwei Jobs hatte. Und mal abgesehen davon, dass das ja auch damit zusammenhängt, welche Familienbilder wurden transportiert, aber auch welche Bilder aus dem Osten sozusagen wurden transportiert bzw. eben nicht dargestellt. Und ich habe mich schon dann frühzeitig gefragt, warum findet das, was mich umgibt, nirgendwo statt? Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich daran habe, dass ich mich bewusst irgendwie damit auseinandergesetzt habe.
Wir Wessis sind ja so ein bisschen damit aufgewachsen. Ich habe übrigens Ilko Sascha Kowalczyk schon wahnsinnig mit meinen Pauschalisierungen gemacht.
Ja, glaube ich.
Aber er musste da durch.
Mhm.
Nee, wir sind ja oftmals damit aufgewachsen, dass gesagt wurde, und das war ja auch so ein bisschen dieses Narrativ, der Osten wurde befreit und alle haben drauf gewartet und alle wollten das und alles war doof bei denen und wir haben alles besser gemacht. Und wie hat Gregor Gysi mal zu mir gesagt, dann haben die alles drüber gestülpt und gar nicht nachgefragt, was eigentlich gut im Osten vielleicht auch lief, was man hätte lassen sollen. Und daraus ist so eine Frustration vielleicht entstanden, das nicht gehört werdens, das nicht ernst genommen werdens. So zumindest mal hier meine laienhafte westdeutsche Sicht darauf. Wie siehst du das denn?
Also erstmal müssen wir vielleicht sagen, so, ich finde es ja total sympathisch, dass du als Wessi dich Wessi nennst sozusagen. Man gibt sich ja selbst gerade als weißer Mann aus dem Westen jetzt eher wenig Zuschreibungen im Leben, weil man, das habe ich selten erlebt, deswegen sehr sympathisch. Wenn wir so von den Ostdeutschen sprechen, vielleicht müssen wir das nochmal kurz vorwegnehmen, dass das natürlich sozusagen, was meinen wir damit in diesem Podcast oder was meine ich, wenn ich Ostdeutsche sage? Es kommt ja immer auf den Referenzrahmen irgendwie drauf an. Und dass der Referenzrahmen wäre jetzt für mich in unserem Gespräch, wir reden über Menschen, die Sozialisationserfahrung gemacht haben durch Eltern, die in der DDR groß geworden sind oder die halt in ihrer Familie Transformationserfahrung gemacht haben im Sinne von, sie haben Biografiebrüche, Wendeerlebnisse in ihrer Familie erlebt und das wäre sozusagen der Referenzraum Ostdeutsche und da geht es eigentlich schon los, dass man dann sagt, diese Gruppe ist ja keine homogene Masse, aber oft passiert das, was auch anderen Massen sozusagen oder anderen Minoritäten, sag ich mal, an der Stelle passiert, dass dann so pauschalisierte Zuschreibungen gemacht haben. Also Muslime können zum Beispiel ein Lied davon singen und andere Menschen mit Einwanderungshistorie auf alle Fälle auch. So, und jetzt musst du mir die Frage nochmal stellen, weil ich wollte erstmal so das vorwegnehmen. Was war deine Frage nochmal?
Naja, dass wir sozusagen diese vielleicht auch ein bisschen arrogante Haltung hatten, zu sagen, wir machen ja eh alles besser.
Ihr habt uns
wir
befreit.
Sind ja die Demokratie und die sind die Diktatur.
Ja.
Und wir wissen alles besser, deshalb sind wir ja sowas wie die Missionare der guten Sache und kippen da jetzt mal alles über die ehemalige DDR oben drüber. Alle unsere Systeme, alle unsere Vorstellungen davon, wie Dinge zu funktionieren haben.
Mhm.
Und ich stelle mir das aus, wenn ich versuche, mich in quasi diese ostdeutsche Mentalität hineinzuversetzen, stelle ich mir das wahnsinnig schrecklich vor, weil ja, auf der einen Seite natürlich gab es viele schlechte Dinge in der DDR.
Mhm.
Aber wenn da trotzdem einer von außen kommt und sagt, ich ändere jetzt mal alles, ich kipp euch jetzt einfach mal meine ganzen Vorstellungen darüber, das ist doch, muss doch wahnsinnig frustrierend auch irgendwie sein, weil alles war ja nicht schlecht, so kann man es ja nicht einfach sagen.
Naja, wir können schon festhalten, dass natürlich die DDR als Staat war eine sozialistische Diktatur und das sehen auch alle Ostdeutschen so, denke ich. Darauf kann man sich schon verständigen, aber das Momentum, was du ansprichst, ist natürlich ein entscheidendes gewesen um 89, 90 herum. Also wir haben dann erstmal die friedliche Revolution gehabt mit den ganzen Montagsdemos, im Prinzip ein über 2-3 Jahre sozusagen angewachsener Moment der Selbstermächtigung vieler DDR-Bürger und Bürgerinnen, FreiheitskämpferInnen, die sich sozusagen aus einer Diktatur heraus und aus einer Situation heraus, in der sie was verändern wollten, und Ziel war ja auch erstmal sozusagen eine Verbesserung in der DDR, nicht eine Auflösung der DDR, sich selbst ermächtigt haben, den Mut hatten, auf die Straße zu gehen. Und dieses Moment der Selbstermächtigung dieses Volkes hat man sozusagen in der Retrospektive als Deutschland, sag ich mal, vielleicht nicht ganz gut genutzt, weil das hätte ja der Punkt sein können, indem man sagt, gut, wir stellen nicht nur die DDR auf den Prüfstand, sondern auch die alte BRD und wir schaffen zusammen als zwei Völker, die eigentlich eins waren und wieder eins werden sollen, ein neues Deutschland. Das heißt, wir hinterfragen nicht nur die DDR, sondern wir hinterfragen auch die BRD. Und das, was passiert ist, ist, dass die DDR, das wissen wir, steht im Artikel 1 des Einheitsvertrags, der BRD beigetreten ist und sozusagen die Chance verpasst wurde, darüber nachzudenken, ob man ein gemeinsames Grundgesetz schafft, ob man andere Dinge vielleicht, die in der DDR gut gelaufen sind, also Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt, Gleichberechtigung in Partnerschaften, dann auch Kinderbetreuung, medizinische Versorgung etc. Es gab ja Dinge, die durchaus sozusagen, wo die DDR, sag ich mal, ein Stück weit moderner aufgestellt war, und ich denke auch an das Abtreibungsrecht zum Beispiel, wo man durchaus sagen hätte können, wir gucken mal, ob wir nicht zusammen eine neue Verfassung schaffen. Das ist nicht passiert. Und gleichzeitig waren aber viele DDR-Bürger, Bürgerinnen, glaube ich, sehr froh darum, dass natürlich mit der Neuentwicklung, die ihnen da bevorstand, dann natürlich ihnen viel mehr Freiheiten bevorstanden. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, die Freiheit, sich einfach selbst sich zu entwickeln. Was dann aber ganz schnell natürlich auf die Tagesordnung trat, war diese biografische Entwertung des Lebens vieler, also dessen, was sie bis dahin erreicht haben, dessen, was sie beruflich vielleicht auf die Beine gestellt haben, die Netzwerke, die zusammengebrochen sind, das Vermögen, sofern sie überhaupt eins hatten, dann entwertet wurde. Das sind so Dinge, die natürlich dazu geführt haben, dass ich oder viele Freunde von mir, oder alle Freunde von mir, wir sind halt mit Eltern aufgewachsen und mit Armbrotgesprächen, wo es darum ging, wie kriegen unsere Eltern möglichst schnell einen neuen Job, weil sie nun mal gerade arbeitslos geworden sind. Das Gebiet der ehemaligen DDR war das Gebiet von allen Gebieten sozusagen in Osteuropa, die Sowjetunion war ja dann auch passé, was am meisten mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte. Also da, wo wir 3,3 Millionen Arbeitsplätze noch hatten, um 90 herum, hatten wir dann auf einmal 600.000. Also diese Masse an Leuten, die ihren Job verloren haben, weil Unternehmen sozusagen, die es so nicht mehr gab, Jobs so nicht mehr gab, dass das alles weggefallen ist, die sich erstmal umorientieren mussten beruflich und dann aber auch finanziell, das war natürlich ein einprägsames Erlebnis und da muss man erstmal mit klarkommen. Also dieser Neustart, der wurde so ein bisschen verpasst, ein Neustart für ein neues Deutschland, der war im Prinzip das Überstülpen der BRD über die DDR und so ist es ja im Prinzip bis heute, dass sozusagen das, was gilt in Deutschland, ist die westliche Norm und die Ausrichtung nach Westen. Das sehen wir nicht zuletzt auch auf dem politischen Fokus, wenn es um globalisierte Problemdarstellung geht.
Und das ja bis hin zu Personalien, also privatisierte Unternehmen in Ostdeutschland, die von westdeutschen Investoren aufgekauft worden sind. Westdeutsche, die in Führungsrollen in ostdeutsche Unternehmen gekommen sind. Und wir damit ja sofort zum Staat sozusagen auch eine ungleiche Verteilung von Macht selbst in Ostdeutschland hatten.
Ja, das zieht sich ja bis heute durch. Also wir haben bis heute, haben wir im Niedriglohnsektor 30% der Ostdeutschen arbeiten im Niedriglohnsektor. Wenn es um Vermögensverteilung geht, dann brauchen wir uns nur mal da angucken, wer ruft wo Erbschaftssteuer ab. Und wir wissen alle, wenn es um Vermögensaufbau, Erweiterung und dadurch auch Machteinfluss in Deutschland geht, dann geht es zu 75% darum, was hast du durch dein familiäres Erbe schon an Vermögen mitbekommen? Und nur 2% der Erbschaftssteuer werden in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern abgerufen, ausgenommen von Berlin. Das heißt, als Ostdeutscher erbst du eigentlich nichts sozusagen. Und das zeigt ja schon sozusagen, wie sind die Wohlstandsverhältnisse. Man kann auch noch dazu tun, dass der Unterschied im Bruttolohn nach wie vor riesig ist. Also ein Einkommen in Deutschland sind rund in Ostdeutschland sind knapp 824 Euro weniger als im Westen. Das Haushaltsvermögen eines durchschnittlichen westdeutschen Haushalts ist doppelt so hoch wie das eines Ostdeutschen. Also das sind so Zahlen, die darf man nicht einfach wegignorieren, weil die sind auch, wir feiern dieses Jahr 35 Jahre Wiedervereinigung. Und es sind einfach strukturelle Unterschiede, die noch total da sind. Ostdeutsche arbeiten länger, arbeiten mehr, verdienen weniger, kriegen weniger Rente und haben natürlich dadurch auch eine höhere Chance auf Altersarmut. Und natürlich gibt es peu à peu, also sozusagen eine Angleichung, und es gibt natürlich eine Verbesserung, und das ist ja auch gut. Aber wir sind halt noch lange nicht auf Augenhöhe. Und das merkt man auch, wenn es darum geht, du hast Elitentransfer gerade schon angesprochen, das zieht sich bis heute durch. Wenn wir uns angucken, wenn wir Ostdeutsche so definieren, du bist Ostdeutsch, weil du in der DDR sozialisierte oder geborene Eltern hast, dann sind wir zwischen 20% und 25% von Menschen, die noch ostdeutsche Biografie haben heutzutage. So, das ist ein Viertel der Gesellschaft in Deutschland. Wenn wir aber auf die Eliten gucken, dann hast du Pi mal Daumen 12% der Eliten, also der Chefsessel, Chefinnensessel in Wirtschaft, Politik, Medien, Wissenschaft. Du brauchst ja auch nur mal, es gibt kein ostdeutsches DAX-Unternehmen zum Beispiel. Wie kann das sein? 35 Jahre nach der Wende. Es gibt von 40 deutschen DAX-Unternehmen ist keines aus dem Osten. Du hast von 258 DAX-Vorständen eine Frau, die mit ostdeutscher Biografie in den Chefsesseln des DAX-Vorständen sitzt. Du hast 109 Universitäten in Deutschland. Max und ich könnte ewig so weitermachen. Du hast 109 Universitäten, Hochschulen in Deutschland. Drei davon in ganz Deutschland sind mit ostdeutschen Direktoren, Direktorinnen besetzt. Wir haben jetzt eine Bundesregierung, die im Vergleich zur vorherigen Bundesregierung ein bisschen aufgestockt hat. Wir haben zumindest drei Ministerposten, die mit ostdeutscher Biografie durchaus ja auch bewusst besetzt worden sind. Und wenn ich in die Medienlandschaft gucke, dann sieht es da noch düsterer aus. Also in der Geschäftsleitung des ZDFs gibt es keinen einzigen Menschen mit einer ostdeutschen Biografie. Bei den Intendanten, Intendantinnen der ARD ist einer von 10 mit ostdeutscher Biografie, überraschend beim MDR. Und bei den überregionalen Medien in der Privatwirtschaft, also ich rede von sowas wie Zeit, Spiegel, FAZ, Süddeutsche Zeitung, gibt es einen einzigen ostdeutschen Chefredakteur. Und was wirklich absurd ist oder was wirklich traurig ist, ist, dass auch alle Medien, die im Osten für Ostdeutsche, also für die neuen Bundesländer sozusagen gemacht werden, auch die werden alle von westdeutschen Verlagen mit westdeutschem Sitz, mit westdeutscher Geschäftsführung geleitet. Also du hast ein totales Ungleichgewicht zwischen einerseits der Bevölkerungsbeteiligung ostdeutscher Biografien und dem, wie sich das widerspiegelt in den Machteliten und Chefsesseln des heutigen Deutschlands.
Das heißt, wir dürfen uns ja eigentlich nicht wundern, wenn genau dann auch in Ostdeutschland wir so eine starke, und ich meine jetzt gar nicht mal zwingend rechtsradikale oder rechte Wählerbewegung ist, sondern generell eine Wählerbewegung, die gegen den Status quo erstmal ist. Also die sich sagt, all das, was ja vielleicht schiefgelaufen ist, ist bedingt durch Parteien wie die CDU, durch Parteien wie in Teilen auch die SPD. Und wir wollen jetzt endlich auch mal irgendwie fair behandelt werden oder integriert werden oder ein funktionierendes Land haben, sozusagen eine funktionierende Wirtschaft haben und endlich mal wegkommen von dieser vielleicht auch Bevormundung. Oder ist das zu einfach gedacht?
Also das ist eine vielschichtige Frage, über die man ganze Bücher schreiben kann und muss. Das eine ist ja die 30%, 35%, 40% Menschen, die sozusagen AfD wählen. Man kann schon davon ausgehen, dass davon einige Wähler und Wählerinnen bestimmt auch rechtsextrem sind. Wir haben generell ein Problem in Deutschland, wir haben generell ein Rechtsextremismusproblem in Deutschland, in Ost und West. Das hängt mit der, ich sag mal, nicht gelungenen Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Das ist ein Thema in Ost und West. Und dann kommt dazu der Faktor, den du auch benannt hast, dass die Frage danach, warum gerade im Osten sozusagen vermehrt Menschen AfD wählen, ist eigentlich die Frage danach, was ist den etablierten demokratischen Parteien in den letzten 35 Jahren nicht gelungen in der Ansprache von Ostdeutschen, sodass sie nicht wählen? Und das hat viel damit zu tun, dass die Probleme, die ich gerade schon benannt habe, die es immer noch gibt, diese wirtschaftliche Ohnmacht zum Teil, diese strukturellen Ungleichheiten, dass die einfach nicht klar benannt wurden und nicht werden. Und dann dazu darüber dann sozusagen die Ostdeutschen gleichzeitig sich mit einer Art Hohn auseinandersetzen müssen, die ihnen in den überregionalen Medien vor allen Dingen vermittelt werden, wo diese Probleme gar nicht benannt werden. Die dienen da gar nicht als Ausgangsgrundlage, von der aus wir in eine Berichterstattung kommen, sondern die finden da zum Teil, oder fanden da, jetzt bricht es so ein bisschen auf, fanden da zum Teil gar nicht statt. Naja, und wenn du dann permanent liest oder nicht darüber liest, was dich sozusagen im Alltag umtreibt, dass du eben nicht dieses Vermögen hast, was vielleicht Westdeutsche haben, worauf du erstmal aufbauen kannst, um für deine Kinder eine andere Art von Zukunft zu gewährleisten. Und gleichzeitig musst du dich damit auseinandersetzen, dass du eh rechtsextrem bist und du wirst pauschalisiert und stereotypisiert dargestellt, wenn überhaupt über dich berichtet wird, dann hast du vielleicht irgendwann nicht nur nicht mehr Bock, diese Medien zu konsumieren, entfernst dich also von diesen etablierten überregionalen Medien, was gut wäre, wenn du da bliebest, um sozusagen andere politische Diskurse verfolgen zu können und weiter dich bilden zu können. Aber wenn du sozusagen dich da selbst nicht abgebildet findest oder falsch abgebildet findest, hast du vielleicht einfach keine Lust mehr, die zu konsumieren. Das ist jedenfalls das, was ich in meinem Alltag erlebt habe, was mir Leute darauf antworten, wenn sie sagen, ich habe keinen Bock mehr, ARD, ZDF zu gucken und Zeit zu lesen oder eine Lokalzeitung zu abonnieren. Genau, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist sozusagen die Ansprache der Parteien selbst. Wie ist es ihnen nicht gelungen, eine gute Kommunikation mit Problemen zu finden, wo sie glaubhaft machen, wir haben das auf dem Schirm, was euch umtreibt, und wir versuchen das auch anzugehen. Und das ist bis heute nicht wirklich gelungen. Also wir hatten zwar 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin, sag ich mal, mit Ostbiografie, aber die wusste natürlich auch, dass die Wahlen im Westen gewonnen werden. Gerade als CDU-Vorsitzende werden die im Westen gewonnen und nicht mit ostdeutschen Themen. Und jetzt langsam fängt Angela Merkel ja an, darüber zu sprechen, wie es ist, als ostdeutsche Frau sozusagen Bundeskanzlerin gewesen zu sein. Was es gebraucht hätte nach der Wende, und da komme ich vielleicht zum dritten Punkt, ist eine Repräsentation, eine öffentliche Repräsentation, die das so als Gegenüberstellung dessen, was du da gerade erlebst, an Hohn, an wirtschaftlicher Ohnmacht und so, dass du trotzdem so Erfolgsbeispiele hast. Du hast Ostdeutsche mit einer Ossi-Biografie, die exemplarisch für Erfolg stehen im wiedervereinigten Deutschland, also Role Models, Vorbilder, die in Wirtschaft, Politik, Medien nicht sich sofort assimiliert haben, weil das ist das, was passiert ist oft. Ostdeutsche, die natürlich schnell in den Westen gegangen sind, um da erfolgreich zu sein, habe ich auch gemacht. Also ich bin diesen Weg ja im Prinzip auch gegangen, wie so viele andere. Was aber viele andere nach den 90ern direkt gemacht haben, ist, dass sie nicht für ihre ostdeutsche Biografie bewusst eingestanden sind, weil sie genau wussten, dass sie dann einen doofen Spruch kriegen. Wie ist es denn, hinter der Mauer zu leben oder hier im Tal der Ahnungslosen zu sein? Also immer so, du hast das. Das ist zumindest die Erzählung, die ich kennengelernt habe von älteren Ostdeutschen aus Wirtschaft, Medien, Politik. Du hast das erstmal so ein bisschen links liegen lassen, dass du, welche Biografie du hast, weil du erfolgreich sein wolltest, weil du irgendwie selbst gucken musstest. Wenn du da dann vielleicht noch mit Dialekt behaftet irgendwo aufgetaucht bist, war das eher nichts, was zum Vorteil gereicht hat, sag ich mal. Also es ist eine schwierige Gemengelage, die man so einfach nicht beantworten kann. Man könnte es auch ganz paradox beantworten und sagen, im Prinzip ziehen die neuen Bundesländer ja damit gleich, was um uns herum alle anderen Länder auch betrifft. Also gucken wir nach Frankreich, gucken wir in die Niederlande, gucken wir nach Polen, gucken wir in die USA, gucken wir ja auch oft genug, dann ist sozusagen Ostdeutschland im internationalen Trend. Und eher Westdeutschland, das ist ja auch eine Theorie, die Steffen Mau in seinem einen Buch bemüht, eher Westdeutschland ist sozusagen da noch nicht ganz so rechts oder rechtsextrem gewillt und gewählt, wie viele andere Regionen in Europa schon sind. Also es gibt viele verschiedene Ansichten und Punkte. Dazu müssen wir nochmal einen eigenen Podcast machen.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. überall, wo es Bücher gibt.
Ja, wenn ich dir so zuhöre,
ja,
wär's dann nicht eigentlich nur konsequent, sich einfach mal hinzustellen, auch auf politischer Ebene sich hinzustellen und einfach mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, lasst uns mal ehrlich sein, wir haben es halt einfach verbockt über die letzten 35 Jahre und lasst uns mal gemeinsam versuchen, es irgendwie besser zu machen, irgendwie diese Fehler, die da auch gemacht worden sind, irgendwie wieder hinzubekommen und wirklich eine Vereinigung zu schaffen. Also die Leute wirklich auch mal abholen auf Augenhöhe, mhm, und nicht nur immer von oben herab zu sagen, ja, das, da ist ein Problem, hier ist ein Problem, der Osten immer noch nicht da, wo er hin sollte, all diese Vorurteile und diese Dinge, die ja auch unfairerweise dann teilweise über den Leuten ausgeschüttet werden. Also müsste man nicht so konsequent sein und statt jetzt hier 35 Jahre zu feiern, zu sagen, ja, super, dass wir die Wiedervereinigung an sich haben, rein faktisch, aber lasst uns das doch vielleicht auch mal zum Anlass nehmen, nochmal darüber nachzudenken, wie wir es besser machen können und damit die Leute vielleicht auch abholen, weil sie sich denken, endlich sagt mal einer, dass nicht alles super war.
Das wird ja hier und da, bricht das so ein bisschen auf. In den vergangenen 5 Jahren nehme ich das wahr, dass das Ansätze sind, die so medial auf alle Fälle mehr so durchdringen, weil hier und da wird das gesagt. Ich glaube, ein Problem ist, ostdeutsche Themen sind nicht populär. Also du hast in einem Deutschland, wo die Medienelite und die Machtelite westdeutsch ist, dann brauchst du viel sozusagen Schulterschluss mit anderen, auch am besten Westdeutschen, die das mit dir unterstreichen. Wir haben das ja gerade erlebt bei Bodo Ramelow, der nochmal ein bisschen unvorsichtig sozusagen den Vorstoß wagte, zu sagen, wollen wir nicht nochmal über eine andere Hymne und Flagge nachdenken? Naja, also das, was medial daraus gemacht wurde, ist, jetzt will er uns auch noch unsere Flagge und unsere Hymne nehmen. Dieser linke Mensch, was soll denn das? Und das hat nochmal gezeigt sozusagen, das ist ja durchaus ein Thema und das war schon immer Thema, genauso wie jeder zweite Ostdeutsche, der die Wende miterlebt hat, sagt, naja, man hätte über ein anderes Grundgesetz schon mal nachdenken können, was ich auch eingangs gesagt habe. Das ist schon was natürlich Ossis nochmal anders umtreibt als Wessis, weil sie da das als verpasste Chance wahrgenommen haben. Ich glaube, dass das, du hast recht, man muss das auf alle Fälle mehr benennen. Ich meine, ich bin das beste Beispiel, ich laufe auch rum und sage, man muss immer von der Faktenlage auskommen und nicht von so einer emotionalen Lage, die natürlich durch die Faktenlage irgendwie bedingt ist. Aber wenn den Leuten nicht klar ist, von welchen strukturellen Ungleichheiten wir hier sprechen, dann können sie vielleicht auch nicht so ganz verstehen, dass es diese Ungleichheiten noch gibt und woraus denn diese Emotionen, die daraus entstehen bei vielen, bei einigen, woher die denn kommen. Ich sehe gerade in der aktuellen Regierung da wenig Spielraum, auch vor allen Dingen mit den geopolitischen Themen, die wir haben, dass das jetzt in naher Zukunft passieren könnte. Gleichzeitig wäre es aber eine absolute Voraussetzung, möchte man Ostdeutsche, die vielleicht nicht mehr wählen oder die rechtsextrem wählen, wieder gewinnen für seine Partei, dass man das nochmal auf den Zettel bringt und dass man das nochmal zu einer öffentlichen Debatte macht. Aber mit all den Themen, wie gesagt, drumherum, die wir haben, sehe ich dafür gerade wenig Raum. Umso wichtiger wäre es aber eigentlich, sie anzusprechen.
Ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Marco Wanderwitz gemacht und der sich ja inzwischen aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, unter anderem auch deshalb, weil ja die Anfeindungen auch immer größer geworden sind. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, der dann noch da zu einem Überfluss obendrauf kommt, dass wir vielleicht sehr demokratisch denkende ostdeutsche Politiker und Politikerinnen haben, die aber vielleicht auch in ihren Communities sozusagen, in ihren Wahlkreisen, in ihren Bezirken, dann auch mit wahnsinnig scharfen Anfeindungen kämpfen müssen und sich dann vielleicht auch noch zurückziehen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten und damit dann auch quasi der AfD freie Bahnen gemacht wird.
Also erstmal ziehe ich meinen Hut davor, was Herr Wanderwitz versucht hat, da zu initiieren. Der war ja einer von denen, er war CDU-Abgeordneter, jetzt ist er nicht mehr im Parlament, hat sich bewusst dafür entschieden, da jetzt rauszugehen, aus der Bedrohungslage heraus, auch seine Familie zu schützen, sich selbst zu schützen. Er war einer von den Initiatoren, Initiatorinnen, die da ein AfD-Verbotsverfahren angestoßen haben und das hat ihm dann vor allen Dingen in seinem eigentlichen Wahlkreis nicht viele Freunde eingebracht. Wir müssen jetzt gucken, was bedeutet das sozusagen? Natürlich ist das eine sozusagen, dass du zunehmend rechtsextreme Strukturen, vor allen Dingen im ländlichen Raum hast. Da müssen wir aber eigentlich fragen, warum ist das so? Und das ist auch nicht nur im Osten so, das ist auch in eher ländlichen Räumen, die mit weniger Wohlstand ausgestattet sind, im Westen so. Also da brauchen wir uns nur mal Richtung Ruhrpott sozusagen auch einige Wahlergebnisse angucken. Da blitzt das auch durch. Das heißt, wir haben da eine ähnliche Ausgangslage in eigentlich verschiedenen Regionen, die aber ungefähr gleiche wirtschaftliche Voraussetzungen oder eben nicht gute wirtschaftliche Voraussetzungen haben und Vermögensvoraussetzungen haben und müssen da dann wieder gucken, womit hängt das zusammen. Ist das auch sehr pauschal? Man kann nicht pauschal sagen, jemand, der aus ärmeren Verhältnissen kommt, wird dann irgendwie rechtsextrem. Das ist weiß Gott nicht so. Aber was heißt es, wenn du in einem ländlichen Raum aufwächst, wo es wenig Möglichkeiten für dich und deine Umgebung gibt und wo aber auch deine Umgebung schon so braun eingefärbt ist, dass das sozusagen deine Community ausmacht? Und was bedeutet es für dich, wenn du dich gegen diese Community auflehnst? Ich glaube, das dürfen wir gerade bei Jugendlichen nicht unterschätzen. Es gibt ja auch diese Beispiele von Jugendlichen, die sagen, ja, an meiner Schule, da ist das gang und gäbe, dass Hakenkreuze gemacht werden, Hitlergrüße zur Begrüßung gemacht werden und so weiter. Das sind alles Dinge, da müssen wir gucken, dass wir da mit Unterstützung für Demokratieprojekte, Unterstützung für antifaschistische Arbeit auf dem Land sozusagen reingehen. Das ist Aufgabe der Politik. Was ist gerade passiert? Sämtliche Fördermittel für Demokratieprojekte wurden gestrichen. In ganz Deutschland, in vielen Regionen, in einer Zeit, wo wir beide gerade und wo in vielen anderen Podcasts und in vielen Medien darüber gesprochen wird, mein Gott, wir haben hier mit einem Erstarken von Rechtsextremismus seit knapp 80 Jahren nicht mehr zu tun. Was machen wir denn? Ja, vielleicht wäre die erste Überlegung, vielleicht nicht so viele Fördermittel zu streichen, sondern noch mehr reinzugeben. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, das Rechtsextremismusproblem muss klar als deutsches Problem benannt werden, nicht als ostdeutsches. Damit müssen wir anfangen. Da musst du gucken, in welchen Regionen kommt es wie zustande und wie kann ich Leute, die schon Zivilcourage zeigen, die Ehrenämter haben, die sich zum Beispiel für queere Rechte oder für Rechte von Menschen mit Migrationshistorie oder für Behinderte oder einfach nur für ein friedliches Miteinander im Dorf oder im Ort einsetzen. Wie kann ich die mehr unterstützen, dass die A, nicht in eine Bedrohungslage kommen und B, sich auch besser miteinander vernetzen können, dass sie merken, sie sind nicht allein. Also es wäre sozusagen an der Zeit, das mehr zu fördern und das Rechtsextremismusproblem mehr zu benennen. Weil wenn ich mir dann so Statistiken angucke oder die Präsentation von Statistiken, in denen dann so getan wird, als wäre sozusagen Rechtsextremismus oder die Gefahr von Linksextremisten, die auch da ist, das streite ich gar nicht ab, wäre sozusagen aber genauso da und genauso schlimm prozentual. Wenn da so getan wird, das entspricht nicht der Wahrheit. Das größte Problem, was wir gerade im Land haben, ist das Problem von Rechtsextremen. Und das muss klar benannt werden, das muss auch von Lokalpolitikern, die ich oft höre auf verschiedenen Veranstaltungen, die dann einfach so das als Knallköppe oder so abtun, als so Spinner oder so. Das wird nicht klar benannt. Nein, das sind keine Knallköpfe, das sind ganze Communities, die Kartenabende in Dorfkneipen machen, weil es einfach kein anderes Community-Angebot gibt. So, und dann gehen die Leute halt in Kneipen und denken, die machen wenigstens noch was, die sind noch präsent. Ja, wenn die präsent sind und die etablierten demokratischen Parteien in diesem Ort aber nicht präsent sind, dann hat man das Problem, was man jetzt hat. Und das muss man klar benennen und da muss man eigentlich jetzt dran, damit es nicht noch schlimmer wird.
Wenn ich in auch manchmal ländlicheren Regionen in Ostdeutschland unterwegs bin, was ich mich oft frage, ist, was wiegt am Ende schwerer, die Angst vor dem Abgehängtwerden, vor dem irgendwie alleingelassen werden oder der Frust oder die Frustration, dass es irgendwie so keine Perspektive gibt, dass niemand hilft, dass es keiner sieht, keiner versteht, keiner vielleicht ernst nimmt, also wahrgenommen von den Menschen.
Was da schwerer wiegt. Ich glaube, das kommt total auf die Region an. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist Ostdeutschland? Also das Ostdeutschland, was wir medial nach wie vor stark wahrnehmen, ist sozusagen ein weißer, abgehängter Ossi, der aus seiner eigenen Kraft heraus nicht dazu in der Lage ist, so fleißig zu arbeiten und so viel Vermögen aufzubauen wie ein Westdeutscher. Das ist so eine Darstellung. Die Wahrheit ist, dass es fünf ganz unterschiedliche Bundesländer sind, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, die mit ihren regionalen Eigenheiten eigentlich nochmal eine eigene, nicht eigentlich, da bedarf es einer eigenen Betrachtung. Jemand aus MacPom ist ganz anderer Prägung als jemand, der in Thüringen aufgewachsen ist. Das kommt noch mit dazu. Na klar, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Du hast diesen Referenzrahmen der ostdeutschen Sozialisierung durch deine Eltern, durch deine LehrerInnen, was auch immer. Du bist aber gleichzeitig, bin ich auch Rostockerin. Ich bin nicht Erfurterin. Ich habe zwar in Ilmenau mal studiert, was auch in Thüringen ist, aber du hast ja, und die Sozialwissenschaft spricht ja von nested identities. Je nachdem, in welchem Raum du bist, so hast du sozusagen die und die Zuschreibungen, die der Raum aus dir macht. Und bin ich in den USA, bin ich Europäerin. Bin ich in Frankreich, bin ich Deutsche. Da wird nicht zwischen Ost und West unterschieden. Also vielleicht müssen wir da schon anfangen, nochmal zu gucken, in welchen Regionen bewegen wir uns. In Potsdam hast du eine ganz andere Wirtschaftskraft als in Cottbus. So, du bist aber im gleichen Bundesland. Also das sind so verschiedene Dinge, die da Betrachtung finden. Und deine Frage war jetzt, was wiegt schwerer, der Verdruss oder die Angst, glaube ich? Das kommt immer darauf an, welche Erfahrung hast du gemacht und welche Erfahrung hat deine Familie gemacht und auch, wie gehst du damit um? Jemand, der, und das ist ja auch das, was die Sozialwissenschaft beschreibt, jemand, der vielleicht für eine Ausbildung oder für ein Studium weggegangen ist, der ist per se wahrscheinlich in seiner Wahrnehmung des Lebens erstmal liberaler eingestellt, weil er andere Eindrücke hatte, weil er mit Menschen mit anderen Biografien zu tun hatte, als jemand, der vielleicht auch nicht die Möglichkeiten hatte, wegzugehen, weil er irgendwie halt in dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, bleiben musste, aus welchen Gründen auch immer. Aber der hat dann per se auch weniger mit anderen Eindrücken zu tun, hat aber nach Sozialwissenschaft, natürlich läuft er dann auch Gefahr, durch Neues, was auf ihn zutrifft, mehr Ängste zu entwickeln. Ergo dann vielleicht eher rechtsextrem, ich sag nicht zu werden, aber rechtsextrem zu wählen, weil ihm da versprochen wird, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist jetzt eine sehr unfeine Skizze dessen, aber es ist sozusagen das, wo man vielleicht hingucken muss. Also wo kommt der Mensch her und welchen Erfahrungsschatz hat er, damit immer erstmal anzufangen. Deswegen, man kann das nicht so pauschalisieren. Aber natürlich, wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben gucke, es war zum Beispiel total klar, dass ich immer Vollzeit arbeite, weil um mich herum, ich bin mit Frauen aufgewachsen, die auch immer Vollzeit gearbeitet haben. Und mir war auch klar, ich wollte immer in den überregionalen Medien Deutschlands arbeiten, um als Journalistin da halt Fuß zu fassen. Na gut, und jetzt kam ich aus Rostock, das war jetzt schon eine Großstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und selbst da hätte es wenig möglich, es hätte keine Möglichkeit gegeben, sozusagen dort in überregionalen Medien zu arbeiten. Also war mir klar, ich muss irgendwie rüber machen in den Westen, um da beruflich weiterzukommen. Und das ist ja schon mal was, wenn du das schon weißt, dass das sozusagen dein Weg ist, dann musst du, glaube ich, mit einer anderen Offenheit ins Leben gehen als das andernorts. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen viel drumherum geredet.
Ja, alles gut. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, was denkst du denn, wo könnten wir denn wirklich ganz konkret ansetzen, um Dinge besser zu machen, wenn wir jetzt wirklich so ein weißes Blatt hätten und überlegen müssten, was könnte besser werden für die nächsten 35 Jahre? Was wird da so auf deiner Wunschliste, auf deinem Wunschzettel stehen?
Also wenn ich von dem Ist-Zustand jetzt ausgehe, dann wäre so mein Wunsch, was brauchen wir oder wo wollen wir hin? Einmal dieses klare Benennen und auch das Aussprechen der strukturellen Ungleichheiten. Das auf alle Fälle, dass man da überhaupt dahin kommt, okay, das ist nicht was, das ist nichts Gefühliges. Die sind nicht einfach irgendwie, die fühlen sich nicht abgehängt oder so, sondern die sind auch wirklich strukturell nicht auf Augenhöhe mit dem, was westdeutsche Haushalte verdienen oder an Möglichkeiten haben. Das ist das eine. Dann daraus folgt eine Ansprache auf Augenhöhe. Dann ein Interesse der vor allen Dingen Bundespolitik an ostdeutschen Themen. Nicht nur dieses, oh, wir brauchen jetzt noch schnell ein paar Minister, die Ostbiografie haben, aber die schon lange im Westen wohnen, aber wenn man googelt, dann steht da noch, keine Ahnung, Ludwigslust oder so, sondern die tatsächlich auch eine Ostsozialisierung haben und dafür einstehen für ostdeutsche Themen. Das wäre wirklich wichtig, glaube ich, dass die etablierten demokratischen Parteien Ostdeutsche auch wieder als Wähler und Wählerin zurückgewinnen. Dafür müssen sie ihre Kommunikation aber auch anders aufstellen. Also da reicht es dann nicht, das über Pressemitteilungen zu machen, sondern die müssen noch alle viel mehr auf TikTok, weil das ist wirklich, also Social Media ist das, wo AfD und andere rechtsextreme Kleinstparteien sich längst tümmeln und das als Kommunikationskanal seit über 10 Jahren für sich nutzen. So, und da muss man wirklich schnell aufholen und nicht sagen, ich habe hier eine Bürgersprechstunde, warum kommt dann keiner? Ach, huch, vielleicht hat einfach niemand gewusst, dass es dich und deine Bürgersprechstunde gibt. Vielleicht gehst du mal auf TikTok und versuchst, die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt, auch zu nutzen. Es braucht die klare Benennung des Rechtsextremismusproblems. Das habe ich gerade auch schon gesagt, von Ministerpräsidenten, Präsidentinnen in den ostdeutschen, aber auch westdeutschen Bundesländern. Also es braucht nicht dieses ewige Bemühen der Hufeisentheorie. Das können wir jetzt wirklich mal durchknacksen und wegschmeißen, sondern es braucht diese klare Benennung. Und was heißt das auch für uns alle in Deutschland? Es braucht aber auch eine Förderung von Demokratieprojekten, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Also die Arbeit, die antifaschistische Arbeit, zu stärken von Menschen. Ich sage immer, es ist viel schwieriger, in Kleinstädten auf dem CSD rumzulatschen zum Beispiel oder einen Jugendclub zu initiieren, der links ist oder der nicht rechtsextrem ist, als wenn du mal von Berlin aus in eine Kleinstadt fährst und da auf dem CSD mitläufst, aber abends dich wieder in Zug setzen kannst und dann abends im sicheren Berlin bist. Also das ist sowas, es braucht so die Förderung von Demokratieprojekten, antifaschistischen Projekten in ländlichen Regionen. Es braucht auch eine spezielle Förderung durch Stipendien und Förderprogramme, so wie das Voices of Brandenburg zum Beispiel gerade macht. Da bin ich auch Mentorin, wo klar erkannt wird, ähnlich wie das bei Förderprogrammen von Menschen mit Einwanderungshistorie ist, gibt es einfach auch für Ostdeutsche weniger gute Anschlussmöglichkeiten an Jobs im Journalismus zum Beispiel. Du musst viel, viel mehr aufbringen, an Nebenjobs machen. Es ist viel schwieriger, sozusagen den Zugang zu schaffen zu diesen meist noch sehr akademischen, elitären Jobs. Das heißt, es bräuchte viel mehr Förderprogramme, die das anerkennen und die dann auch für ein Stipendium zum Beispiel sorgen. Stipendium ist auch so ein Stichwort. Es gibt in Deutschland eine unglaublich große Stipendienlandschaft, unglaublich viele Stiftungen und so weiter. Aber viele Ossis, und mir geht das heute noch so, wissen gar nicht um Stiftungen und Stipendien, weil dir dieses Netzwerk, was deine Eltern ja oft haben, die dann sagen, hey, bewirb dich doch mal da, weil Hans-Georg ist da irgendwie im Vorstand, der hat gesagt, das wäre doch was für dich und so, das hast du nicht. Du weißt nicht um diese Stipendien und deine Lehrer und Lehrerinnen wissen das auch nicht. Das heißt, so ein explizites Reingehen von Stiftungen oder Etablieren von neuen Stipendienprogrammen, das wäre auch was wichtig wäre. Dann braucht es Role Models, habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, die mit ostdeutscher Biografie bewusst vorangehen und sagen, hey, ich bin Ossi und ich habe es geschafft und ihr könnt es auch. Ich mache hier die Türen auf für euch und hole mir ein paar Shitstürmchen ab, damit ihr sozusagen es zukünftig leichter habt. Und was es auch nochmal braucht, und dann bin ich auch fertig mit meiner Aufzählung, ist eine andere Art von Erinnerungskultur. Und das ist wirklich ein, glaube ich, ganz wichtiger Faktor. Weil im Moment besteht unsere Erinnerungskultur daraus, dass wir jedes Jahr am 3.10. in ein anderes Bundesland gehen und da viele Eliten aus Politik und Gesellschaft den 3.10. feiern. Es wurde oft, übrigens auch schon oft vergessen, da mehrere Ostdeutsche einzuladen. Also das habe ich auch schon öfter erlebt, dass da dann in diesen Räumen gar keine Ostdeutschen eingeladen waren, was natürlich auch absurd ist. Aber eine andere Art von Erinnerungskultur, da meine ich zum Beispiel auch, dass Ostkultur mehr eine Rolle spielt, dass Ostarchitektur mehr eine Rolle spielt. Wir haben das vor ein paar Jahren erlebt, als der Palast der Republik in Berlin abgerissen wurde. Es war eine Riesendiskussion zwischen MacPom und Thüringen und in Berlin natürlich selbst. Es war aber irgendwie kaum eine Diskussion bei denjenigen, die schon längst beschlossen hatten, dass der Palast der Republik abgerissen werden sollte. Und so ist es mit vielen Häusern oder mit vielen Plätzen geschehen, sozusagen Straßen, die anders heißen, Plätze, die anders heißen, Häuser, die es nicht mehr gibt, sozusagen die Heimat, mit der du aufgewachsen bist, die macht auch ganz viel aus, sozusagen die Umgebung, mit der du aufgewachsen bist, die Schule, die so aussieht, wie sie noch aussieht, der Wald, mit dem du aufgewachsen bist, keine Ahnung, aber Heimat ist ganz viel, wie sieht meine Umgebung aus, wie sind die Punkte, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und wenn dann die ganzen Häuser, mit denen du in deiner Jugend aufgewachsen bist, die es einfach nicht mehr gibt, weil sie abgerissen wurden, warum auch immer, das ist auch ein großes Thema, dann ist das sozusagen auch ein Anhaltspunkt dafür, dass das nicht gewollt war, diese Art von Erinnerung. Und natürlich ist dann die Argumentation immer, die DDR war eine Diktatur, man soll sich nicht an eine Diktatur erinnern. Ich weiß aber auch nicht, warum ich mich permanent ans Kaiserreich erinnern soll, wenn ich durch Berlin fahre. Also das könnte man auch mal zur Debatte stellen. Und dass das nicht Diktatur war, sozusagen das politische Konstrukt. Aber in diesem politischen Konstrukt haben ja Leben stattgefunden. Und diese Leben haben sich nicht permanent damit beschäftigt, was jetzt hier die SED-Diktatur gemacht hat. Also das ist sozusagen auch nochmal ein Aufwerten von Ostkultur. Dazu gehört nicht nur Architektur, dazu gehört auch Musik, dazu gehört auch Sport. Ich habe schon oft erlebt, dass vielen, vor allen Dingen im Westen, überhaupt nicht klar ist, dass natürlich es eigene Bands gab. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich bei einem großen Medium in Deutschland gearbeitet habe und Reinhard Lacomi gestorben ist. Kennst du den?
Habe ich schon mal gehört zumindest.
Hast du schon mal gehört? Das ist sozusagen der, ich sag mal, ostdeutsche Rolf Zukowski. Das ist der, der Traumzauberbaum gemacht hat zusammen mit seiner Frau. Und Traumzauberbaum ist so eine Platte, mit der ist jeder irgendwie groß geworden. Das, also jeder, der irgendwie Kind war um die Wendezeit herum hat und auch davor, hat diese Lieder gehört und kennt Reinhard Lacomi als Liedermacher. Und ich erinnere mich gut daran, dass das, als der starb, erstmal kein Thema sein sollte in der Zeitung, bei der ich gearbeitet habe. Ich sage, das geht nicht. Ihr habt hier auch ostdeutsches Publikum. Ihr müsst zumindest schreiben, dass der gestorben ist. Und solche Situationen hatte ich schon öfter in meinem Leben. Oder ich denke an Sigmund Jähn. Weißt du, wer das ist?
Der sagt mir auf jeden Fall auch was.
Das ist der erste Deutsche, der ins All geflogen ist.
Ach so, ja, klar.
Und das ist sozusagen auch was, das wissen viele nicht, aber der erste Deutsche, der ins All geflogen ist, kam aus der DDR und war Sigmund Jähn. Und auch solche Geschichten sozusagen einfach mehr zu erzählen und auch fassbar zu machen, gar nicht so als, hey, wir hatten im Osten auch was Cooles und jetzt schluck das, du Wessi, sondern um da auch wieder auf so ein gemeinschaftliches, historisches Verständnis zu kommen. Wir waren nun mal 40 Jahre getrennt. Und man muss diese 40 Jahre unterschiedlich erzählen. Aber was gerade auch nach der Wende oft passiert ist, dass man eben ich erinnere mich an 70er, 80er Shows im Fernsehen, und da hat DDR keine Rolle gespielt. Als hätte es Musik und Kultur und Kunst in der DDR nicht gegeben. Es hat dann immer Hippie-Zeit und Co. eine Rolle gespielt. Aber alles andere, was sozusagen in dem anderen deutschen Staat stattgefunden hat, hat dann im Fernsehen nicht stattgefunden. Und ich habe mir gedacht, hey, meine Eltern haben nie was dazu gesagt. Also so eine andere Art von Erinnerungskultur bräuchte es auf alle Fälle auch.
Das heißt, eigentlich auch vor allem die Identität der ostdeutschen Kultur auch irgendwo ernst nehmen und integrieren und im besten Fall irgendwo ein auch gesamtdeutsches Verständnis dieser gemeinschaftlichen Kultur seit der Wiedervereinigung auf diesen beiden Fundamenten sozusagen aufzubauen.
Mhm.
Und nicht nur so zu tun, die eine Seite ist halt jetzt Westdeutschland, da bauen wir jetzt alles drauf auf und das andere war davor, sondern zu sagen, wir haben diese beiden Fundamente und bauen darauf die Zukunft auf.
Ich würde es gar nicht Fundament nennen, sondern einfach gegenseitiges Interesse ohne so erhobenen Zeigefinger. Also das würde ich mir wünschen, weil das, und das fängt ja in den Schulbüchern schon an. In meinem eigenen Geschichtsbuch in Rostock war es so, dass sozusagen die Epoche DDR, das war Mauerbau, Mauertote, Stasi-Diktatur und Mauerfall. So. Und dann hatten wir nicht mal richtig Zeit, das weiß ich noch ganz genau, das richtig durchzuarbeiten. Ich war dann aber noch in so einem extra Projekt, bla bla bla, was es zumindest gibt, wo man sich dann nochmal mit so Leben in der DDR auseinandersetzen konnte. Von vielen Freunden, die ich aus dem Westen kenne oder die westsozialisiert sind, die hatten das gar nicht in der Schule oder nicht so richtig. Oder halt wirklich nur Mauerbau, Mauerfall, Mauertote und Stasi, und mehr wissen sie halt nicht. Also, und das ist doch voll schade, weil es gibt doch so viel, was dazwischen passiert ist und was zwischenmenschlich geschehen ist, was für Menschen auch eine Bedeutung hatte. Sei es jetzt mal Jugendweihe. Viele im Westen wissen nicht, was Jugendweihe ist. Ich sag mal so, das ist das nicht kirchliche Pendant zur Firmung oder Kommunion. Das gibt's heute noch. So, das ist einfach was, da bist du dann pauschal irgendwie erwachsen geworden. Das gibt's heute noch. Oder das sind doch so Traditionen und Werte, die damit verknüpft sind. Das ist doch auch interessant, sich damit zu beschäftigen. Und das so ein bisschen mehr zu öffnen und von so einem erhobenen Zeigefinger und so einem verkniffenen, verbissenen Gesicht wegzukommen, sondern zu sagen, hey, ja, ich habe schon viel über deine Historie gehört, aber meine war so und vielleicht möchtest du, dass ich dir die Geschichte erzähle. Das würde ich mir wünschen, und dafür trete ich ja auch ein, dass man diese Geschichten mehr zeigt und dass die irgendwie mehr Gehör finden. Und das kommt auch langsam in den Medien. Also ich meine, es gibt jetzt seit ein paar Jahren schon diese Kategorie mittendrin in den Tagesthemen, die exemplarisch dafür steht, dass jeden Tag in der sehr populären Sendung Tagesthemen immer ein paar Minuten dafür freigemacht werden, dass Geschichten aus sehr, sehr regionalem erzählt werden. Das ist nicht nur Ostdeutschland, aber eben auch. Und dann auf einmal hast du da Bad Doberan drin oder so eine Kleinstadt neben Rostock, oder du hast ganz andere Städte oder Örtchen mit drin, wo du denkst, oh, da hätte ich ja sonst niemals was von erfahren in den Tagesthemen, weil sonst natürlich der Fokus sehr global ist in dieser Nachrichtensendung. Und ich finde, sowas gibt es jetzt peu à peu mehr, weil natürlich dadurch, dass auch mehr ostdeutsche Autoren und Autorinnen oder Menschen wie ich dann in Position kommen, wo sie das für selbstverständlich halten, dass man auch darüber spricht, das irgendwie sichtbarer machen können. Also, ja, vielleicht so dieser Hoffnungsschimmer zum Schluss, dass es sich langsam bessert.
Ja, vielleicht konnten wir da ja so ein bisschen mit gutem Beispiel heute vorangehen.
Ja.
Und ein paar Impulse an unsere Hörerinnen und Hörer geben. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwann nochmal eine zweite Episode machen.
Denn so in 5 Jahren hat sich was verändert oder nicht? Wo genau. Stehen wir jetzt?
Genau.
Ja, gerne. Danke fürs Gespräch.
Danke. Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.